Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Vor 3 Wochen haben die Spanier ein neues Parlament gewählt. Die Sozialisten sind aus der Wahl als Sieger hervorgegangen. Die Bilder des glücklichen Pedro Sanchez mit erhobener Faust gingen um die Welt und dann wurde der Bildschirm plötzlich schwarz. Nichts Neues mehr aus Spanien. Oliver Neuroth, unser Korrespondent vor Ort. Was ist von dem lauten Schweigen in Madrid nach der wilden Wahlfiesta der Parlamentswahl vom 28. April zu halten?
Ja, das laute Schweigen, das trifft's. Es kommt aber nicht wirklich überraschend, denn schon vor der Wahl am 28. April war klar, dass eine Regierungsbildung, in welche Richtung sie auch immer geht, nicht vor der Europawahl abgeschlossen sein wird. Denn nach der Parlamentswahl ging es für die Parteien sozusagen weiter im Wahlkampfstress. Am 26. Mai sind in Spanien nämlich auch noch Kommunalwahlen und in mehreren Regionen Regionalwahlen. Also was wir am kommenden Sonntag hier in Spanien erleben werden, ist sowas wie ein Superwahlsonntag. Und erst wenn der vorbei ist, dürfte es konkret werden beim Ergebnis der Parlamentswahl beziehungsweise der Frage, wie die neue Regierung in Spanien konkret aussehen wird.
Also erstmal abwarten bis zur Europawahl. Spanien, das Land, in dem die Sozialdemokratie und das linke Lager noch Siege feiern können, im Gegensatz zu den meisten Ländern Europas. Ministerpräsident Pedro Sanchez ist der klare Sieger der Parlamentswahl.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado.
Hörbar gute Stimmung in der Wahlnacht. Die Sozialistische Partei hat die Wahl gewonnen und damit hat die Zukunft gewonnen und die Vergangenheit verloren, so sagt er. Mit Zukunft meint Sanchez in diesem Fall den Stimmenanteil von 28,7%, was 123 von 350 Mandaten für die Sozialisten bedeutet. Und im Senat haben sie die absolute Mehrheit gewonnen. Also eine super easy Regierungsbildung in Madrid?
Nein, überhaupt nicht. Denn im Abgeordnetenhaus, der Hauptkammer des Parlaments sozusagen, hat Sanchez nicht die absolute Mehrheit geholt. Seine Partei ist zwar stärkste Kraft geworden, aber alleine zu regieren, das wäre nur in der Minderheit möglich, so wie er es bisher getan hat und kaum Gesetze durchs Parlament bekam, weil er sich eben immer neue Mehrheiten suchen musste für seine Vorhaben. Doch genau das könnte Sanchez nun wieder anstreben. Danach sieht es zumindest aus. Das ist das, was man bisher aus der Partei gehört hat, dass Sanchez alleine regieren will ein zweites Mal und sich Bündnisse, Mehrheiten für einzelne Projekte jeweils organisieren möchte, politisch mal links im Spektrum, mal rechts.
Und warum koaliert er nicht einfach mit der linken Podemos, den liberalen Ciudadanos oder mit den katalanischen Separatisten? Das wäre doch viel bequemer.
Ja, das wäre es rein rechnerisch, aber man muss sagen, dass Koalitionsregierungen in Spanien nicht so selbstverständlich sind wie in Deutschland. Jahrzehntelang haben hier die Sozialisten oder die Konservativen mehr oder weniger allein regiert, mit absoluten Mehrheiten. Doch seit ein paar Jahren passiert hier eben das, was wir in fast allen europäischen Ländern sehen. Mehr Parteien kommen in die Parlamente, neue Kräfte, die absolute Mehrheiten im Prinzip unmöglich machen. Die Stimmen werden aufgesplittet. Im konkreten Fall in Spanien würde eine Koalition zwischen Sozialisten und der rechtsliberalen Kraft Ciudadanos auf eine bequeme absolute Mehrheit kommen. Vor ein paar Jahren wäre das auch noch gut möglich gewesen, da waren sich die Parteien sehr nah. Doch inzwischen sind Ciudadanos stark ins rechte politische Spektrum gerutscht. Das passt nicht mehr wirklich zu dem, was Sanchez mit seinen Sozialisten will. Daher ist diese Koalition erst einmal nicht möglich.
Aber Pablo Iglesias und sein Linksbündnis Podemos wären doch da eine gute Alternative. Das wäre ja ein regelrechtes Traumduett, die beiden, oder?
Ja, inhaltlich könnte man sich das gut vorstellen. Es sind zumindest die Parteien, die viele Übereinstimmungen haben in ihren Programmen. Doch der Chef von Podemos, Pablo Iglesias, ist auch keine unumstrittene Person. Er steht politisch sehr weit links. Er hat in der Vergangenheit als Berater für das Regime in Venezuela gearbeitet zum Beispiel. Die Sozialisten von Pedro Sanchez dagegen sind eher Sozialdemokraten, vergleichbar mit der deutschen SPD, stehen also nicht so weit links. Dazu kommt auch noch, dass es stimmentechnisch nicht für die absolute Mehrheit ausreichen würde im Parlament. Es müssten also kleine Parteien hinzugenommen werden, zum Beispiel Regionalparteien aus Katalonien. Und dann wird es erst reichen für eine echte Koalition. Und gerade mit den separatistischen Parteien gab es zuletzt tiefe Verwerfungen. Also auch daher ist ein Pakt in diese Richtung nicht wirklich ein Thema für Sanchez.
Liegt das vielleicht auch an seiner Persönlichkeit als so eine Art Pascha, der lieber selbst entscheidet, statt andere mitentscheiden zu lassen?
Naja, ein kleines bisschen vielleicht, aber so richtig ihm den Stempel des spanischen Politikmachos aufzudrücken, das passt dann doch nicht. Auch wenn man im Wahlkampf schon gesehen hat, was hier für harte Bandagen angelegt werden in Spanien. Rhetorisch ist das Ganze sehr, sehr hart geführt worden. Man muss schon sagen, der Sieger, der muss hier bestimmt auftreten, der darf sich nicht unterbuttern lassen. Man muss hier einen starken Charakter haben als Parteichef, als Spitzenkandidat. Vielleicht sagt Sanchez auch deshalb, ich will's alleine machen. Ihr seht, ich habe die meisten Stimmen geholt. Ihr werdet schon beobachten, dass ich es auch kann. Das könnte durchaus auch ein bisschen die Motivlage von ihm sein.
Es gibt ja auch die steile These, dass Sanchez die Dinge vor der Wahl an die Wand gefahren hat, um Neuwahlen zu provozieren, weil er wusste, dass seine Popularitätswerte im Moment sehr gut sind. Richtig oder falsch?
Ja, diese Theorie könnte richtig sein. Wir wissen es natürlich nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber tatsächlich stiegen seine Popularitätswerte in den vergangenen Monaten an. Und wir haben ja auch gesehen, dass nun er die stärkste Partei geworden ist. Bei der letzten Wahl, da waren es ja noch die Konservativen, die die Abstimmung gewonnen haben, also die stärkste Fraktion dann gestellt haben im Parlament. Er könnte also kalkuliert haben, dass er nun durch diese Neuwahl die stärkste Kraft wird. Dass er es nun also nicht aber auf die absolute Mehrheit geschafft hat, das dürfte ihn auch wiederum ärgern, denn so eine richtig bequeme Regierung wird es definitiv nicht werden. Aber klar, ein bisschen könnte es auch sein Kalkül gewesen sein, das Ganze zu provozieren.
Sanchez ist derzeit sehr populär bei den Spaniern, wie das Wahlergebnis zeigt. Und Sie haben mir vor unserem Gespräch erzählt, dass unter seiner Regierung der Rabatt für Inselbewohner erhöht wurde, wenn sie aufs Festland fliegen. Heißt das, dass Malle und Teneriffa jetzt also komplett sozialistisch wählen?
Ja, das ist ein ganz nettes Detail. Es geht da um den sogenannten Residentenrabatt. Wer also auf den Balearen oder auf den Kanaren lebt, bekommt einen Rabatt von 75% auf ein Flugticket oder ein Fährticket, wenn es aufs spanische Festland geht. Es geht darum, dass man diese Menschen sozusagen nicht benachteiligen möchte, wenn sie nach Madrid fahren wollen oder eben aufs Festland. Sie sind ja durch das Meer getrennt. Und dieser Rabatt lag damals bei 50% und Sanchez sagte, okay, wir erhöhen den auf 75%, also eine teure Angelegenheit für den Staat, für seine Kasse. Aber tatsächlich sehen wir bei den Wahlen, dass die Sozialisten auf den Kanaren und auf den Balearen die stärkste Kraft geworden sind. Also dieses Detail hat ihm zumindest Unterstützung gebracht auf diesen beiden Inselgruppen und möglicherweise könnte man sagen, er hat sich dort die Stimmen auch gekauft damit.
Die Sozialisten hatten Erfolg. Erfolg hatten auch die Rechtsextremen in Gestalt der Partei Vox. Wir sind hier, um zu bleiben. Das ist erst der Anfang. So tönte Vox-Chef Santiago Abascal nach der Wahl. Trotzdem war der Erfolg nicht so groß wie erhofft, befürchtet und vorhergesagt, oder?
Genau, vorhergesagt wurden in manchen Umfragen 15, 16, 17% für diese Partei. Schließlich wurden es etwa 10%. Das heißt, 24 Abgeordnete wird Vox stellen im neuen spanischen Parlament. In der Opposition wird diese Partei definitiv sein, denn für ein Bündnis der rechten Parteien reicht es nicht aus. Also das heißt, eine Regierungsarbeit ist in absehbarer Zeit nicht möglich für Vox. Aber die Partei hat angekündigt, eine harte Opposition zu sein, dass diese 24 Abgeordneten die Vox-Themen täglich aufs Tableau bringen wollen im Parlament und eine unbequeme Opposition sein möchten. Vox hat ja vor allem Stimmung gemacht mit dem Katalonien-Thema, also gesagt, Spanien muss eins bleiben und gesagt, wir müssen Härte zeigen gegen Katalonien, die Separatisten ins Gefängnis sperren. Das war so die Hauptlinie von Vox. Außerdem hat die Partei gesagt, wir müssen Härte zeigen, was Einwanderung angeht, also illegal Eingewanderte sofort wieder abschieben. Das hat viele Stimmen generiert, aber nicht so viele, wie Vox es sich gedacht hat.
In 3 Tagen nun startet die Europawahl und dauert bis zum Sonntag und ganz Europa starrt dabei wie Katze auf Maus auf die populistischen Parteien und ihr Abschneiden. Werden die Spanier auch bei der Europawahl mehrheitlich links wählen?
Es ist ja so, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Parlamentswahl extrem hoch war. Bei 75% lag sie. Und viele Beobachter sagen, die Spanier wollten die Rechtspopulisten verhindern. Sie wollten doch ein Zeichen setzen und sind intensiv zur Wahl gegangen, um eben ja zu verhindern, dass Vox, die Partei hier, die rechtspopulistische, viele Stimmen bekommt. Und das ist ja auch ein Stück weit gelungen. Dass das bei der Europawahl nun auch eine Motivation sein könnte, könnte ich mir wiederum gut vorstellen. Bei den letzten Europawahlen war es auch so, dass die Wahlbeteiligung in Spanien immer recht hoch war. Also man ist Europa-Freund in Spanien. Die meisten Spanier ticken zumindest so und werden am Sonntag wahrscheinlich auch doch intensiv zur Wahl gehen.
Sie kommen gerade aus Portugal zurück, dem ehemaligen Krisenland, das auch hart gebeutelt wurde durch Sparzwänge der EU. Wie steht man dort heute zu Europa?
Interessanterweise ist dieses Thema, also dass die EU, die Troika, harte Auflagen verhängt hat, gar nicht mehr so ein großes Thema in Portugal. Es liegt ja nur wenige Jahre zurück, das ganze Drama dort. Aber wenn man die Menschen heute auf der Straße fragt, sagen eigentlich fast alle, wir finden Europa gut, wir haben durch Europa profitiert. Also den Portugiesen ist klar, dass durch den EG-Beitritt in den 80ern und den späteren EU-Beitritt das Land wirklich nach vorne gekommen ist, dass die Infrastruktur verbessert wurde. Es wurden viele Autobahnen gebaut, neue Flughäfen. Also das Land ist absolut auf dem Level der anderen europäischen Länder, die vielleicht wirtschaftlich, industriell stärker sind. Da hat man also profitiert von Europa und ich glaube, das ist den meisten Portugiesen bewusst. Dazu kommen ja die vielen Gastarbeiter, die in den vergangenen Jahrzehnten von Portugal quasi ausgeschwärmt sind in andere europäische Länder. Also man ist Europafreund in Portugal, definitiv.
Lange Zeit hat man ja gesagt, Spanien ist das Land ohne eine rechte Partei. Jetzt reden alle über Vox, aber das eigentliche Land, in dem es keine Rechtsextreme gibt, ist Portugal, oder?
Ganz genau. Also bei dieser Europawahl wird nun eine ja rechtspopulistische Partei zwar antreten, aber in Umfragen ist sie so verschwindend klein, also bekommt kaum Stimmen, dass es also nicht reichen wird, höchstwahrscheinlich für einen Abgeordnetensitz im Parlament in Brüssel. Das heißt also, tatsächlich ist Portugal noch das Land, in dem Rechtspopulisten nicht wirklich was zu sagen haben. Das hat mehrere Gründe. Also einerseits die portugiesische Geschichte. Es gab ja ein Rechtsregime jahrzehntelang in Portugal bis in die 70er Jahre hinein. Das ist vielen Portugiesen noch ein Begriff. Und dazu kommt noch das Thema Migration. In Portugal sind nicht wirklich viele Flüchtlinge angekommen in den vergangenen Monaten und Jahren. Also das Thema, was in Deutschland die Rechten stark gemacht hat, in Spanien ja auch ein Stück weit, ist in Portugal nicht wirklich zu sehen gewesen. Das sind so Gründe, warum ja die Rechtspopulisten in Portugal keinen Fuß auf den Boden bekommen.
Das heißt, die Portugiesen wählen auch gerne links, so wie ihre Nachbarn, die Spanier, zumindest in großen Teilen.
Ganz genau. Und das sehen wir ja auch bei der aktuellen Regierung. Das ist auch eine sozialistische oder sozialdemokratische Regierung, auch eine Minderheitsregierung übrigens. Also man könnte sagen, Spanien, Portugal, das sind die Länder, wo die Sozialdemokraten an der Macht sind, in Spanien ja wahrscheinlich jetzt auch wieder an die Macht kommen werden. Und jeweils in einer Minderheitsregierung Erfolge haben, beziehungsweise es hinbekommen, eine Regierung in der Minderheit zu führen. Vielleicht auch das neue Rezept für die Sozialdemokraten oder die Sozialisten in anderen europäischen Ländern. Wer weiß, zumindest wird es hier mal vorgelebt.
Spanien im Wartestand, nach der Parlaments- und vor der Europawahl. Vielen Dank an unseren Korrespondenten Oliver Neuroth. Und für die Weltzeit verabschiedet sich am Mikrofon Isabella Kohler.